Jenseits der Zeit von Liu Cixi Teil 3 von 6.
Unsere Welt ist auch sehr zerbrechlich.
Ich fühle mich schrecklich wegen dem, was ich gerade tue.
Wir müssen sie sorgfältig schützen.
Ich? Wie kommen Sie gerade auf
mich? So schlecht, hä?
Wir nehmen grünen
Matcha.
Bitte übergeben Sie Frau Cheng nun den roten Schalter.
Attention, please. We are under attack.
Tropfen im Anflug. 6 Flugkörper mit starker Wechselwirkung. 1 Tropfen mit Zielrichtung Lagrange-Punkt. 5 Tropfen mit Zielrichtung Erde.
Die weiße Wand färbte sich blutrot.
Erwartete Ankunft an der Erdoberfläche. 10 Minuten.
Es waren keine 5 Minuten vergangen, dass Zheng Qing den roten Schalter von Lu Ji übernommen hatte. Da setzten sich die Tropfen mit maximaler Beschleunigung in Richtung Erde in Bewegung.
Alarmstufe rot.
Der Feind hatte keine Sekunde gezögert.
Attention, please. Die Erde unter Attack.
Leere. Vollkommene Leere.
Es gab nichts, woran Zheng Qing sich festhalten konnte.
Was tun?
Viereinhalb Milliarden Jahre zuvor wurde die Erde geboren. Das Meer war trübe und ununterbrochen schlugen Blitze in seine Oberfläche ein. Die Sonne war ein verschwommener Lichtball an einem dunstverhangenen Himmel. Durch Blitze und kosmische Strahlen entstanden organische Moleküle, die aufeinanderprallten, miteinander verschmolzen, wieder auseinanderbrachen und die sich nach 500 Millionen Jahren in identische Kopien teilten und sich somit reproduzieren konnten.
All clear, nice people of the gravitation. No alarm anymore.
Was war das? War das ein Fehlalarm?
Josip Morovic, der Kommandant der Gravitation, dem einzigen verbliebenen Raumschiff der internationalen Weltraumflotte, konnte es nicht fassen. Gerade noch hatte er zusammen mit der gesamten Mannschaft dem unausweichlichen Tod ins Auge gesehen.
Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass die Tropfen uns versehentlich verfehlt haben, Sir.
Ja, und was sagen unsere Abwehrsysteme?
Einen Moment bitte. So. Schauen Sie, wir haben hier die beiden Schiffe und die Flugbahn der Tropfen. Und hier sieht man in der Simulation, wie die Tropfen während des Angriffs plötzlich minimal vom Kurs abweichen und an uns vorbeischießen.
Dann war das also ein Scheinangriff.
Womöglich.
Wir brauchen Kontakt zur Erde. Was können wir tun?
Tja, das ist jetzt ein Problem. Ohne die Sophonen braucht unsere Nachricht über ein Jahr, bis sie zur Erde gelangt.
Expected arrival time on the Earth's surface. 4 minutes.
Auf das Archaikum folgte das Siderium des Paläoproterozoikums. Danach das Paläozoikum. Dann Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon und Perm. Dann das Mesozoikum, Trias, Jura und die Kreidezeit. Auf die der Eintritt ins Tertiär folgte, der ersten Stufe des Känozoikums. Danach das Quartär. Dann tauchte der Mensch auf. Im Vergleich zu den Erdzeitaltern zuvor war die Geschichte der Menschheit nur ein Wimpernschlag.
Expected arrival time on the Earth's surface. 2 minutes.
Und nach 3,5 Milliarden Jahren sollte diese Geschichte durch ein einziges menschliches Individuum enden?
2 Sonden steuern Richtung Asien, 2 Richtung Nordamerika, 1 Richtung Europa.
Expected arrival time on the Earth's surface. 1 minute.
Nein!
Sonden nähern sich der Mondumlaufbahn. Vermutete Angriffsziele, die Gravitationswellenübertragungszentren in Nordamerika, Europa und Asien.
Expected attack in 30 seconds.
Es war keine rationale Entscheidung. Sie lag ganz einfach in ihren Genen. Gene, die man 4 Milliarden Jahre zurückverfolgen konnte, bis zu dem Zeitpunkt, als eine allererste Entscheidung getroffen wurde.
Es gab kein richtig oder falsch. Sie hatte keine Wahl.
Eine schwere Erschütterung warf sie zu Boden. Ein Tropfen hatte die Erdkruste gerammt.
Das rote Licht auf dem Bildschirm verblasste und der ursprünglich weiße Hintergrund war wieder da.
Station zur Übertragung von Gravitationswellen in Nordamerika zerstört.
Gravitationswellenanlage in Europa zerstört.
Funkquellenverstärkung durch die Sonne vollständig blockiert.
Chung-Hin war klar, dass das Beben durch den Angriff des Tropfens auf die asiatische Station verursacht worden war. Sie hockte etwa 20 Kilometer weiter in der Tiefe.
Das allgemeine Übertragungssystem für Gravitationswellen ist unwiederbringlich zerstört. Die dunkle Waldabschreckung existiert nicht mehr.
Unsere Systemaufzeichnungen zeigen sehr gut, wie der Tropfen vorbeifliegt. Ich verlangsame das Bild jetzt um Faktor minus 1 hoch 250. Und jetzt, Achtung! Sehen Sie, Kommandant, wie der Tropfen abgebremst wird?
Ja.
Irgendeine Kraft wirkt von außen auf ihn ein.
Erstaunlich. Jetzt dreht er sich um 90 Grad.
Ja, da kommt ein rechteckiges Objekt auf ihn zu.
Das ist ein Shuttle der Langkong.
Es ist das Shuttle, das auf den Tropfen einwirkt.
Sieht ganz so aus, Sir. Die können die Tropfen irgendwie beeinflussen. Wie machen die das bloß?
Ja, der Tropfen hat seine spiegelglänzende Hülle verloren. Ist ganz verrostet. Könnte sich um Weltraummüll handeln.
Ich bin froh, dass Sie das auch sehen, Dr. Vesta. Es handelt sich also nicht um eine Wahnvorstellung.
Vielleicht ist das alles ein Manöver der Langkong. Und Sie wollen die totale Zerstörung.
Das ist alles sehr mysteriös. Ich ziehe in Betracht, dass wir den Notfall 23a ausrufen müssen.
Die Zerstörung der Gravitationswellenanlage? Um Himmels Willen!
Ich habe den Auftrag, in einer Notsituation die Anlage zu zerstören. Auch wenn es unklar ist, geht die Zerstörung einer Fehlbenutzung vor. Wir wissen nicht, was passiert. Deshalb müssen wir auf Nummer sicher gehen.
Soll ich wirklich die Steuerung der Gravitationsanlage zerstören? Sir?
Ja. Zerstören Sie das Übertragungssystem.
Die Wüste Gobi unter ihnen war nun mit kleinen rauchenden Gruben gespickt. Kleine Krater entstanden durch Lava und glühende Gesteinsbrocken, die die Explosion hochgeschleudert hatte.
Das Szenario glich einem verlassenen Schlachtfeld.
Die Reste der zerstörten Gravitationswellenantenne schwammen in einem See aus Lava.
Chung-Hin fühlte sich von dem roten Glühen am Boden des Kraters angezogen. Noch einen Schritt weiter und sie wäre erlöst.
Schuld.
Durch das vom Rauch gefilterte Abendsonnenlicht kam eine grazile Gestalt auf sie zu.
Tomoko.
Die Androidin der Trisularia trug einen Tarnanzug und die kunstvolle Hochsteckfrisur war einem praktischen Kurzhaarschnitt gewichen.
Grämen Sie sich nicht.
Auf dem Rücken trug sie ein japanisches Kampfschwert.
Sie haben sich genau so entschieden, wie wir erwartet haben. Die Menschheit hat sie gewählt. Und ist damit für dieses Ergebnis selbst verantwortlich. Sie sind sozusagen der einzige unschuldige Mensch auf der Welt.
Warum? Wir haben noch die Gravitation.
Die Gravitation wurde vernichtet. Und zwar bereits vor einer Stunde. Schade, dass die Sophonen in einem toten Winkel sind. Sonst hätte ich ihnen zu gern die Trümmer gezeigt. Bitte zollen Sie Dr. Lu Ji im Namen von Trisolaris den höchsten Respekt. Er war ein großer Kämpfer, ein mächtiger Schwerthalter. Ach, und falls sich die Gelegenheit bietet, richten Sie doch bitte Thomas Wade unser tiefes Bedauern aus. Mit ihm als Schwerthalter wäre es niemals hierzu gekommen. Und wir hätten weiter mit diesem Frieden leben müssen. Und das, bis wir uns mit einer Erde auf dem gleichen technischen Niveau wie unserem abfinden und noch mehr Zugeständnisse hätten machen müssen. Nun gut. Wir wussten schließlich, dass sich die Menschheit für Sie entscheiden würde. Und jetzt? Packt eure Sachen und ab mit euch nach Australien, ihr armseligen Würmchen. Ihr armseligen Würstchen!
System Feller. The self-destruct module was demontiert.
Was? Wie kann das sein? Versuchen Sie es noch einmal.
Jawohl, Sir.
System Feller. The self-destruct module was demontiert.
Nichts zu machen. Ich kann die Gravitationswellenanlage nicht zerstören.
Was geht hier vor?
Ich kann Ihnen dabei leider auch nicht helfen, Kommandant.
Was?
Hinter ihm stand Piao Yijun.
Sie hier?
Er war der Kommandant der Lan Kong, des entflohenen Raumschiffs, das sie festgesetzt hatten.
Sofort festnehmen den Mann!
Nein.
Der Wachsoldat im Kontrollzentrum griff nach seiner Waffe. Aber dann geschah etwas Seltsames.
Was ist das?
Aus dem Mund des Soldaten schoss Blut wie eine Fontäne und gerann sofort zu Kugeln unterschiedlicher Größe, die wie eine Wolke um ihn herumschwebten. In der Mitte war ein dunkelrotes, faustgroßes Objekt, das pulsierte und zwei Schläuche wie Schwänze hinter sich herzog.
Boje moi! Steiltor!
Keine Bewegung.
Es war das Herz des Soldaten.
Wir können euer Herz oder euer Hirn so leicht ausreißen, wie man einen Apfel von einem Baum pflückt. Ach, übrigens, wir haben die Gravitation gekapert.
Aus einem Gang strömten plötzlich voll bewaffnete Soldaten. Die meisten trugen die alten Uniformen aus der Zeit der Entscheidungsschlacht. Sie stammten unverkennbar von der Lan Kong.
Das Unvorstellbare war Wirklichkeit geworden. Die Lan Kong hatte sich in ein übernatürliches Kriegsschiff mit Zauberkräften verwandelt.
Trisolaris hat offensichtlich eine neue Flotte in Richtung Sonnensystem losgeschickt.
Trisolaris muss bereits vor 5 Jahren gewusst haben, welche Art von Schwerthalter die Menschheit zu Luojis Nachfolger wählen würde.
Die Zukunft der Menschheit liegt im Dunkeln.
Das Rad der Geschichte wurde zurückgedreht. Alles steht auf Anfang.
Trisolaris reist mit Lichtgeschwindigkeit.
Die Flotte wird in Kürze unser Sonnensystem erreicht haben.
Die Energie ihres Antriebs übertrifft die Größenordnung eines Sterns um das Doppelte.
Wie konnte dieser technologische Fortschritt der Menschheit verborgen bleiben?
Welche Lehren zieht die Menschheit aus diesem Desaster?
Werden wir alle sterben?
Die menschliche Zivilisation ist an ihr Ende gekommen.
Die Wahl Chang-Hins als Schwerthalterin war der größte Fehler in der gesamten terrestrischen Evolution.
Nun sind die Mannschaften beider Schiffe beinahe vollzählig versammelt.
Alle Blicke richteten sich auf Piao Yijun, den Kommandanten der Lan Kong.
Vieles mag uns voneinander trennen. Doch lasst es uns so sehen, dass wir alle derselben Welt angehören. Der Welt, der Gravitation und der Lan Kong. Bevor wir uns unserer gemeinsamen Zukunft widmen, gilt es, eine dringende Angelegenheit zu regeln.
In der Mitte des Raums leuchtete ein großes Holodisplay mit einem Ausschnitt des Weltalls auf. Im Zentrum dieser Region sah man einen feinen weißen Nebelschleier, dem hunderte parallele Linien eingeschrieben waren, wie die Borsten eines Pinsels.
Diese Spuren haben wir vor 8 Tagen im interstellaren Staub in der Nähe von Trisolaris beobachtet. Es handelt sich um eine zweite Flotte der Trisolarier, die mit Lichtgeschwindigkeit auf dem Weg
zur Erde ist. Sie wird dort in 4 Jahren ankommen. Wir glauben, dass auf der Erde bereits etwas in Gang ist. Genauer gesagt, ist vor 5 Tagen, als die Tropfen unsere Schiffe angriffen, etwas geschehen. Von den Genossen der Gravitation wissen wir, das war der Zeitpunkt, als die Macht des Schwerthalters von einem zum nächsten weitergegeben wurde. Auf diese Gelegenheit hat Trisolaris ein halbes Jahrhundert gewartet. Die Tropfen waren schon, bevor sie in die blinde Zone vorstießen, entsprechend instruiert worden. Dieser Angriff war von langer Hand geplant. Der Schluss liegt nahe, dass es mit dem Frieden durch Abschreckung vorbei ist. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder wurde die Gravitationswellenübertragung ausgelöst oder nicht. Wir gehen davon aus, dass Letzteres zutrifft. Es ist nun an uns, die dunkle Waldabschreckung auszulösen.
Das wäre Weltenmord. Wollen Sie das wirklich?
Auf uns hat die Übertragung keinerlei Auswirkungen. Weder die Erde noch Trisolaris kann uns einholen.
Dann wäre das ein Racheakt.
Diese Entscheidung bedarf eines Referendums. Also, jeder, der mit der Übertragung der Koordinaten von Trisolaris ins Weltall einverstanden ist, drückt den Schalter hier unter dem Sitz. Da. Wer nicht einverstanden ist, tut gar nichts. Im Fall einer 2/3-Mehrheit, also 944 Ja-Stimmen, wird die Übertragung sofort beginnen.
Erdlinge! Trisolaris bereitet die vollständige Eroberung des Sonnensystems vor. In 4 Jahren wird unsere Flotte die Erde erreichen. Aber Trisolaris ist gütig. Wir planen nicht mehr die Vernichtung der menschlichen Zivilisation. Wir wollen eine friedliche Koexistenz. Dafür haben wir 2 besondere Reservate geschaffen. Der Menschheit wird der gesamte australische Kontinent zur Verfügung stehen, sowie 1/3 der Oberfläche des Mars. Die Umsiedlung beginnt sofort. Die Menschheit muss sich vollständig entwaffnen und einen nackten Neuanfang machen. Kein schweres Gerät oder Rohstoffe sind bei der Immigration erlaubt. Ihr habt 1 Jahr Zeit. Dann muss die Umsiedlung vollzogen sein. Dann hat die Menschheit ausreichend neuen Lebensraum und beide Welten können friedlich koexistieren.
Fünf Tage nach dieser historischen Umsiedlungserklärung griffen Tropfen 3 Metropolen in Asien, Europa und Nordamerika an.
300.000 Menschen kamen dabei ums Leben.
Die Botschaft war klar. Die Menschheit war der Gnade von Trisolaris ausgeliefert.
Die große Umsiedlung nach Australien begann.
Drei Monate nach Beginn der großen Umsiedlung waren bereits 1 Milliarde Menschen nach Australien emigriert. Gleichzeitig siedelten die Regierungen der Staaten in die australischen Großstädte über. Die Vereinten Nationen verlegten ihren Sitz zunächst nach Sydney. Jede Nation war für die Organisation der Umsiedlung ihrer jeweiligen Bevölkerung verantwortlich, während die zentrale Koordination bei der neu eingerichteten UN-Umsiedlungskommission lag.
Cheng Xin und ihre Vertraute Ai A hatten zur ersten Welle von Flüchtlingen gehört. Sie hätten auch eine Großstadt wie Canberra oder Sydney wählen können, wo es sich komfortabler lebte. Doch Cheng Xin hatte auf Privilegien verzichtet und darauf bestanden, wie eine ganz gewöhnliche Migrantin in einer der Siedlungszonen im Landesinneren zu bleiben, im Wüstengebiet bei Warburton.
Hier herrschte vollkommene gesellschaftliche Gleichheit. Mit Geld konnte man nichts kaufen und jeder bekam exakt die gleichen Rationen zugeteilt. Solche Entbehrungen kannten die Menschen bislang nur aus dem Kino.
Hey, Cheng Xin! Dir verdanken wir die ganze Scheiße, du bist das letzte Stück Dreck!
Oh, Abschau!
Tjort, was mir! Warum hast du den Schalter nicht gedrückt?
Ja, ja.
Hure!
Erst versagen und jetzt auch noch uns den Platz hier wegnehmen!
Cheng Xin ertrug alles mit Gleichmut. Ihrer Meinung nach hatte sie eine schlimmere Strafe verdient. Sie war regelrecht froh über die Schmähungen.
Schon nach der Ankunft der ersten 500 Millionen Menschen gab es in Australien kein Baumaterial mehr für die Notunterkünfte. Es wurden daher riesige Zelte von der Größe von Fußballstadien aufgebaut, in denen bis zu 10.000 Menschen Unterschlupf fanden. Aber unter diesen Lebensbedingungen breiteten sich bald Epidemien und Hungersnöte aus.
Trisolaris verspricht euch, dass mit Ankunft seiner Flotte alle Probleme gelöst werden und ein neues, friedliches Zeitalter beginnt. Wir versprechen euch ein glückliches Leben. Aber bis dahin, Schluss mit diesem dekadenten Zeitalter der Freiheit! Wenn ihr hier überleben wollt, dann müsst ihr wieder lernen, was Kollektivismus heißt und was Menschenwürde ist!
Drei Tage später tat Chang Qin etwas, das sie sich selbst nicht erklären konnte. Sie besuchte Wade.
Thomas Wade war, nachdem er versucht hatte, Chang Qin zu erschießen, zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Nun war Charlwell in Queensland zu seinem Gefängnis geworden.
Wade war gerade dabei, das Fenster einer Baracke, die als Laden dienen sollte, mit Brettern zu vernageln.
Hallo. Guten Tag.
Er sah sie an, legte den Hammer zur Seite, spuckte die Nägel aus und legte sie in ihre Hand.
Hier.
Dann reichte sie ihm einen Nagel nach dem anderen, bis alle verbaut waren.
Geh!
Ich wollte nur...
Was ich sagen will, geh fort aus Australien.
Aber...
Mach schnell, bevor die Umsiedlung abgeschlossen ist.
Wie vor langer Zeit schon kam es ihr vor, als werfe er ihr ein Wollknäuel hin, das sie selbst entwirren musste, um seine komplexe Bedeutung zu verstehen.
Was genau meinten Sie?
Geh! Diesmal meine ich, hau ab und lass mich in Ruhe.
9 Monate nach Beginn der Umsiedlung lebten 3,4 Milliarden Menschen in Australien. Angesichts der desaströsen Lebensbedingungen musste die Umsiedlung kurzzeitig unterbrochen werden. Weitere Warnangriffe der Tropfen auf die Städte außerhalb Australiens folgten. Und Tomoko wiederholte noch einmal ihre Drohung, dass alles menschliche Leben, das sich nach Ablauf der einjährigen Umsiedlungsfrist noch außerhalb Australiens befände, gnadenlos vernichtet werde.
Jeder hoffte, morgens aufzuwachen und festzustellen, dass alles sei nur ein böser Traum. Doch die Regression der Menschheit ins Mittelalter schien unaufhaltsam.
Das Einzige, was die Gesellschaft vor dem totalen Zusammenbruch bewahrte, war die bevorstehende Ankunft der zweiten Flotte der Trisolarier.
Tomoko bediente sich für die Überwachung des Umsiedlungsprozesses der Sicherheitskräfte der Erde. Wer sich für die Earth Security Force, ESF, rekrutieren lasse, so versprach sie, müsse nicht umsiedeln und könne in Zukunft frei in den von Trisolaris eroberten Gebieten der Erde leben.
Nur 3 Tage vor Ablauf der Frist siedelten die letzten 30.000 Flüchtlinge in Booten und Flugzeugen von Neuseeland nach Australien um.
Die große Umsiedlung ist abgeschlossen. Ich danke Ihnen. Wirklich. Ich bin Ihnen allen sehr dankbar. Diese Leistung kann höchstens mit der Völkerwanderung eurer Vorfahren aus Afrika vor zehntausenden Jahren verglichen werden. Ein neues Zeitalter für unsere beiden Zivilisationen ist angebrochen.
Die großen Lampen, die an der Decke hingen, baumelten hin und her. Es wirkte, als würde das Gebäude gleich einstürzen.
Bevor die glorreiche Flotte der Trisolarier eintrifft und euch ein glückliches Leben beschert, müssen alle eine schwierige Phase von 3 Jahren überstehen. Ich verkünde hiermit die endgültige Trennung des Reservats Australien vom Rest der Welt. Die vollständige Entwaffnung der Erde wird fortgesetzt. In den kommenden Monaten wird das Reservat ausschließlich von landwirtschaftlicher Selbstversorgung leben. Dabei ist der Einsatz moderner Technik und sämtlicher elektrischer Geräte verboten.
Wie Sie vielleicht bemerkt haben, ist die ISF soeben dabei, alle stromerzeugenden Vorrichtungen und Kraftwerke in Australien zu vernichten.
Das ist Völkermord!
Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen.
Was ist mit unserer Nahrung? Was sollen wir essen?
Da, etliche Ubiste.
Essen? Seht euch doch um. Überall Nahrung. Lebendige Nahrung.
Der bevorstehende Überlebenskampf wird den Großteil der Menschheit ausrotten.
Wenn unsere Flotte auf der Erde eintrifft, werden etwa 30 bis 50 Millionen Menschen auf diesem Kontinent übrig sein.
Diese letzten Überlebenden werden hier ein freies und zivilisiertes Leben führen können.
Die Flamme eurer Zivilisation wird nicht erlöschen. Sie wird nur ein wenig kleiner brennen. Wie das ewige Licht auf einem Grab.
Es spielte keine Rolle, ob die 50 Millionen, die übrig bleiben würden, noch als Menschen bezeichnet werden konnten oder nicht. Die Menschheit als Idee würde für immer verschwinden.
Shenqing,
was ist da los?
Der Major schickt mich. Ich bringe Sie nach Hause.
Ich habe kein Zuhause.
Nein, Dr. Cheng. Alle gehen nach Hause. Die Menschen verlassen Australien und gehen dorthin zurück, wo sie hergekommen sind.
Was?
Die Gravitation hat die Koordinaten von Trisolaris ans Universum preisgegeben. Die Trisolarier hauen jetzt ab. Ihre zweite Flotte hat den Kurs geändert, weg vom Sonnensystem. Wir haben keine Invasion durch Trisolaris mehr zu befürchten. Denn unsere Welt hat keine Zukunft. Genauso wenig wie Trisolaris.
Ich kann es nicht glauben.
Bitte, lassen Sie uns gehen. Tomoko hat die Sicherheitskräfte der Erde angewiesen, für die Rückführung aller Menschen in ihre Heimatländer zu sorgen.
Es war also die Gravitation.
Dr. Cheng, Sie sollten sich freuen. Sie haben das Richtige getan.
Es gibt hier sogenannte Verwerfungen des dreidimensionalen Raumes. Man kann sie sogar mit bloßem Auge erkennen.
Piao Yudun, der Kapitän des Raumkreuzers, schwebte mit Morowitsch und Guan Yifan durch einen langen Gang der Lan Kong.
Hier, in diesem Bereich befinden sich im Raumschiff 1 bis 2 Verwerfungen. Aber wir haben auch schon mal 12 entdeckt. Sehen Sie? Da sind doch schon 3.
Auf einem Display leuchteten 3 rote Punkte auf. Sie näherten sich einem davon.
Kommen Sie. Können Sie sie sehen?
Da. In der Luke vor ihnen war ein rundes Loch von etwa 1 Meter Durchmesser. Sein Rand war spiegelglatt. Schläuche unterschiedlicher Stärke wurden durch das Loch sichtbar. Überall fehlte ein Teil der Schläuche. Zusammengenommen ergaben die Lücken eine Kugelform.
Kommen Sie! Hier! Stecken Sie mal einen Arm da rein.
Ich weiß nicht.
Vorsichtig tauchte Guan Yifan seinen Arm in die unsichtbare Kugel. Sofort verschwand sein Unterarm. Doch er spürte gar nichts.
Dort, wo der Arm in die unsichtbare Kugel eintauchte, erschien eine Art Schnittstelle. Bis ins Detail konnte man einen Querschnitt durch den sozusagen abgetrennten Arm vor sich sehen. Genau wie damals Leutnant Erik Sondholm den Querschnitt von Vera Vrenskayas abgetrennten Beinen auf der Gravitation vor sich gesehen hatte.
Was ist das denn?
Das ist ein vierdimensionales Fragment. Eine vierdimensionale Seifenblase, wenn Sie so wollen.
Das ist unglaublich. Aber wie kommt es überhaupt zu solchen Fragmenten?
Wir sind in eine Region vorgedrungen, in der der Weltraum 4 Dimensionen hat, weiter nichts.
Aber wir sind doch gerade in einem dreidimensionalen Raum.
Der vierdimensionale Raum beinhaltet dreidimensionalen Raum. So wie dreidimensionaler Raum 2-dimensionalen Raum beinhaltet. Kommen Sie. Wir schauen es uns mal an. Es ist ungefährlich. Und hoppla!
Was macht denn der?
Kapitän Piao-Yi-Jin sprang in das Loch wie in einen Pool. Kommandant Morowitsch und Guan-Yi-Fan sahen ihn von Kopf bis Fuß darin verschwinden.
Zwei Hände streckten sich aus dem Nichts, packten jeweils einen von ihnen und zogen sie hinein in die vierte Dimension.
Vor Morowitschs und Guan-Yi-Fans Augen breitete sich die Lan Kong aus wie ein riesiges Gemälde. Sie sahen durch sie hindurch bis zum Heck und zum Bug, blickten ins Innere jeder Kabine und jedes verschlossenen Behältnisses. Sie konnten alles gleichzeitig wahrnehmen. Flüssigkeiten, die durch ein Gewirr von Schläuchen flossen, der Feuerball der permanenten Kernfusionsreaktionen. Was nicht verloren ging, war die Perspektive, weshalb weiter entfernte Objekte undeutlich blieben. Trotzdem war alles sichtbar. Einfach alles.
Bewegen Sie sich bloß vorsichtig, sonst beschädigen Sie noch irgendetwas. Alles liegt offen vor uns. Es kann passieren, dass Sie in einen Schaltkreis greifen oder einfach in ein Stromkabel und einen Kurzschluss auslösen.
Josip Morowitsch und Guan-Yi-Fan fühlten sich wie Ertrinkende in einem Meer von Informationen. Alle Einzelheiten des Universums lagen offen um sie herum.
Und? Wie geht es Ihnen?
Diese endlosen Einzelheiten sind nicht leicht zu verkraften, aber so langsam komme ich etwas besser damit klar. Der erste Schwindel ist weg.
Unser Gehirn lernt schnell. Es passt sich an die vierdimensionale Umgebung an, ignoriert unbewusst die meisten Einzelheiten und konzentriert sich auf die äußeren Ränder der Gegenstände.
Das ist unglaublich, dieses Raumgefühl. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es fühlt sich so hochdimensioniert an.
Ja? Sie sind jetzt die Götter des dreidimensionalen Raums. Aber um ihre Macht nutzen zu können, müssen Sie sich erst an den vierdimensionalen Raum gewöhnen.
Jeder Zoll ein bodenloser Abgrund.
Die Erfahrung, die die drei Männer teilten, war eine spirituelle Taufe. Ihre bisherigen Vorstellungen von Freiheit, Offenheit, Tiefe und Unendlichkeit bekamen eine vollkommen neue Bedeutung.
Holy Macaroni.
Kommen Sie, wir sollten zurückkehren. Die Verwerfungspunkte halten sich immer nur vorübergehend. Um einen neuen Verwerfungspunkt zu entdecken, muss man sich in der vierten Dimension fortbewegen. Das ist für Anfänger wie Sie aber zu gefährlich.
Aber was genau sind denn Verwerfungspunkte?
Schauen Sie, ein zweidimensionales Papier ist nicht durchgehend flach. Einige Stellen haben Ausbuchtungen, die in die dritte Dimension reichen. Verwerfungspunkte sind wie Tunnel, die von niedrigeren in höhere Dimensionen führen. Wir springen hinein und landen im vierdimensionalen Raum.
Moment. Wir sind also platte, dreidimensionale Wesen in einem vierdimensionalen Raum.
Genau! Wie unsere Körper in diesem Raum überleben können, ist nicht ganz klar.
Immerhin haben wir hier andere physikalische Gesetzmäßigkeiten.
Aber was haben Sie mit den Tropfen gemacht?
Tja, das war überraschend. Irgendwie ist es uns gelungen, die Tropfen aus der vierten Dimension heraus in einen Hinterhalt zu locken. Dreidimensionalität ist in gewisser Weise zerbrechlich. Jedenfalls aus vierdimensionaler Sicht ein auseinandergerolltes Bild. Schutzlos. Wir haben uns dem Tropfen aus dem vierdimensionalen Raum genähert
Damit lag sein innerer Mechanismus offen vor uns. Es ist uns gelungen, ihn zu sabotieren, ohne genau zu wissen, wie. Es gibt noch viele ungelöste Rätsel.
Da, Captain, ich habe das Gefühl, dass alles hier ist ein dunkles Geheimnis.
Die Besatzung der Lan Kong hatte das vierdimensionale Fragment bereits nach seiner Entdeckung gründlich untersucht. Mit der Gravitation kam nun zusätzliches Gerät und technische Expertise hinzu, sodass die beiden Mannschaften die Forschungen intensivieren konnten.
Nur mit viel Übung und Fingerspitzengefühl ließ sich ein dreidimensionales Teleskop im vierdimensionalen Raum handhaben. Es dauerte eine Weile, bis die Wissenschaftler dieses Problem im Griff hatten und erste Beobachtungen vorgenommen werden konnten.
Sehen Sie, da ist ein ringförmiges Etwas.
Was ist das? Scheint ja riesengroß zu sein.
Soweit es unsere Schätzungen zulassen, hat dieser Ring einen Durchmesser von 80 bis 100 Kilometern und eine Dicke von circa 20 Kilometern.
Ein gigantischer Ehering, so golden.
Auf der Oberfläche liegen komplexe Strukturen, die erinnern mich an Schaltkreise.
Das kann nur von intelligentem Leben konstruiert worden sein.
Meine Damen und Herren, wir haben soeben neben der Menschheit und den Trisolariern eine dritte Zivilisation entdeckt.
Ist es gefährlich? Kann es uns angreifen?
Ich kann keine Aktivität ausmachen. Komplett inaktiv und ohne Emissionen.
Ja, aber warum liegt sein Innenleben nicht offen vor uns? Wie sonst?
Wahrscheinlich, weil es sich um ein echtes vierdimensionales Objekt handelt. Eine vierdimensionale Zivilisation.
Kommandant, wir müssen ein Shuttle nehmen und das Objekt von Namen untersuchen. Ich bin bereit, diese Mission zu übernehmen.
Nein, kommt nicht in Frage.
Was?
Nein, es ist viel zu gefährlich. Nein, sich im vierdimensionalen Raum zu bewegen, Sie könnten leicht mit dem Ring zusammenstoßen.
Kommandant, vor uns liegt das größte Rätsel des Universums und wir sollen es ziehen lassen? Dort könnte die Antwort auf alle kosmologischen Fragen liegen. Wer weiß, was wir dort entdecken. Vielleicht hängt unsere Zukunft davon ab.
Für das bloße Auge war der Ring noch immer ein kaum sichtbarer Punkt. Aber der Kommandant navigierte das Shuttle geschickt bei sehr langsamem Tempo.
Wie wollen Sie mit dem Ding da kommunizieren?
Wir versuchen über Mittelfrequenzwellen eine Nachricht zu schicken. Es ist eine einfache Bitmap mit verschiedenen Rastern und Primzahlen. Das funktioniert bei der Kommunikation mit Trisolaris auch recht gut.
Na, da bin ich ja mal sehr gespannt.
Ah, schauen Sie, der Ring.
Der Ring war von einem Moment auf den anderen von einem münzgroßen Ring zu einem riesigen Gebilde geworden.
Bremsen Sie!
Gerade rechtzeitig brachte der Shuttle-Kommandant das Schiff in Schräglage, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie glitten durch den Ring hindurch, wie durch einen Torbogen des Weltraums. Der Kommandant bremste weiter, wendete und stoppte das Shuttle kurz vor dem Ring.
Puh, das war wirklich knapp.
Sowas passiert im vierdimensionalen Raum. Das, was wir sehen, ist bloß eine dreidimensionale Projektion und gibt nicht die richtigen Entfernungen wieder.
Unglaublich. Schauen Sie nur.
Zum ersten Mal in der Geschichte waren Menschen einem vierdimensionalen Gegenstand so nahe. Die Nähe zu einem Material höherer Dimension hatte etwas von der Nähe zum Göttlichen. Dieser Ring war ein magischer Ring. Er war verschlossen, doch sie spürten, dass er tief und von fundamentaler Bedeutung war.
Ich kann keinerlei Aktivität oder Emissionen feststellen.
Wir sollten trotzdem versuchen, ihm das Rosetta-System zu senden.
In Ordnung.
Das Rosetta-System war eine Datenbank, die entwickelt worden war, um den Trisolariern das Erlernen der Sprachen der Menschheit zu ermöglichen. Die Datenbank enthielt Dokumente im Umfang von gut 2 Millionen Zeichen mit Darstellungen der Natur- und Menschheitsgeschichte in Bildern und Videos. Zusätzlich waren die Bilder mit linguistischen Symbolen verknüpft, die einer fremden Zivilisation die sprachliche Dekodierung erlaubte.
Es dauerte nur 3 Minuten, bis der Ring nach der Übermittlung des Rosetta-Systems einige Bitmap-Serien zurückschickte.
Hier, diese Bitmap würde ich als 60 verstehen. Diese als 59? 58?
Ja, er will uns wahrscheinlich sagen, dass er das System erhalten hat und dabei ist, es zu dekodieren. Lasst uns also abwarten.
Da, 56. Es schickt uns keine Bitmap mehr, sondern eine richtige Zahl.
Ein schlaues Kerlchen, der da.
Die Zahlenreihe nahm alle 10 Sekunden weiter ab. Nach wenigen Minuten kam eine Null.
Wir erhalten eine Sprachnachricht.
Unglaublich. Können wir sie hören?
Moment. Ich muss sie noch von unserem System dekodieren lassen.
Der Kommandant startete die Spracherkennung. Das erste Gespräch zwischen Mensch und Ring begann.
Ich bin ein Grab.
Wessen Grab ist das?
Das Grab derer, die es errichtet haben.
Wer bist du?
Das Grab spricht mit euch. Ich bin tot.
Bist du ein Raumschiff, dessen Mannschaft tot ist?
Hier gibt es noch weitere Objekte. Sind das auch Gräber?
Die meisten davon sind Gräber. Die anderen werden bald Gräber sein. Ich kenne sie nicht.
Kommst du von weit her oder warst du schon immer hier?
Ich komme von weit her. Die anderen kommen auch von weit her, aus verschiedenen, weit entfernten Orten.
Von wo?
Vom Meer.
Willst du sagen, dass für dich dieser vierdimensionale Raum dasselbe ist, wie für uns das Meer?
Nur eine Pfütze. Das Meer ist ausgetrocknet. Wird austrocknen und die Fische verschwinden.
Verzeihung, aber das verstehe ich nicht ganz.
Die Fische, die das Meer ausgetrocknet haben, sind zuvor an Land gegangen. Sie sind von einem dunklen Wald zu einem anderen dunklen Wald gewechselt.
Der dunkle Wald, was meinst du damit?
Dasselbe wie ihr.
Werdet ihr uns angreifen?
Zwischen Räumen verschiedener Dimensionen gilt das Gesetz des dunklen Waldes nicht. Eine niedrigere Dimension ist keine Bedrohung für eine höhere Dimension. Der dunkle Wald gilt für alle, die dieselbe Dimension teilen.
Was rätst du uns?
Geht. Verlasst so schnell wie möglich diese Pfütze. Ihr seid fragil. Bleibt ihr hier, werdet ihr schnell zu Gräbern werden. Lebt wohl.
Was meinst du damit? Wir sind fragil.
Lebt wohl.
Hallo? Hallo?
Die Übertragung hat sich abgeschaltet.
Gravitation an Shuttle 1, bitte kommen.
Hier Shuttle 1, was gibt es?
Wir haben hier Mikrometeoriteneinschläge. Besonders die Langkong ist betroffen. Ach, und außerdem sind beide Schiffe verstärkt von mehrdimensionalen Objekten umgeben. Wir müssen uns zurückziehen. Bitte kommt sofort zurück.
Was? Wir sollen diese Expedition in den Ring abbrechen?
Wir können uns hier nicht mehr so lange aufhalten. Dieses Fragment da wird immer kleiner. Ihr sollt sofort zurückkehren und das ist ein Befehl.
In Ordnung, Sir. Wir kommen zurück.
Sie schafften die Rückkehr innerhalb von 2 Stunden und fanden mühelos einen Verwerfungspunkt, über den sie zurück in die Dreidimensionalität und zu den Raumschiffen gelangten. Sofort brachen die Gravitation und die Lan Kong aus diesem Bereich des Weltraums auf.
Am 5. Tag der Beschleunigung bestätigten die elektromagnetischen Sensoren, dass die Gravitation und die Lan Kong nun frei von Verwerfungspunkten waren. Die beiden Schiffe hatten das vierdimensionale Fragment erfolgreich verlassen.
Doch dann wurden sie Zeugen eines so seltsamen wie spektakulären Anblicks. Immer wieder erschienen Leuchtstreifen im Raum hinter ihnen. Auf den ersten Blick waren sie sehr dünn und vollkommen gerade.
Es scheint, als haben diese Streifen eine Länge von bis zu 30.000 Kilometern.
Sie traten plötzlich auf. Zuerst schwach blau leuchtend, dann rot, bis die Linien verblassten und verschwanden.
Nach unseren Messungen schrumpft das Fragment. Und das, was wir jetzt sehen, ist vierdimensionales Material, das in den dreidimensionalen Raum fällt und sich sofort zersetzt. Dadurch entstehen diese Lichtlinien.
Jetzt erklärt sich auch die Botschaft des Rings. Die Pfütze, das sind die Reste des vierdimensionalen Raums, der sich langsam und unaufhaltsam zersetzt und mit ihm alle Fische, die sich darin aufhalten.
Das ist ein sehr trauriges Schauspiel.
Genau 22 Tage später war das Fragment so weit geschrumpft, dass es den Ring nicht mehr einschloss. In dem Moment, in dem der magische Ring in den dreidimensionalen Raum gelangte, schien sich das Universum in 2 Hälften zu teilen. Die ausgedehnte Bruchstelle blendete die Beobachter mit gleißendem Licht, wie ein Stern, den man mit einem Ruck in die Länge gezogen hatte.
Der magische Ring war im dreidimensionalen Raum zu gewöhnlichen Elementen wie Wasserstoff und Helium zerfallen.
Noch eine Weile erkundeten die Lan Kong und die Gravitation die Region um das vierdimensionale Fragment, bevor sie ein neues Sternsystem ansteuerten.
Die Welt war wie neu. Nach der Offenbarung der Trisolaris-Koordinaten ans Universum war die Menschheit in Feierlaune. Friedliche Zeiten brachen an und viele fühlten sich, als hätte man ihnen ein zweites Leben geschenkt. Industrie und Handel erholten sich erstaunlich schnell und es dauerte keine 2 Jahre, bis die Wunden der Metropolen vernarbt waren und wieder allgemeiner Wohlstand herrschte. Die sorglose, friedfertige, androgyne Gesellschaft des Zeitalters der Abschreckung genoss ihr neu gewonnenes Terrain.
Sechs Jahre waren vergangen, seit die Trisolarier die Umsiedlung der gesamten Menschheit erzwungen hatten. Seit ihrer Rückkehr aus Australien war Chung-Chins Firma unter IAs Management rasant gewachsen. Die Firma gehörte zu den großen Industriemagnaten, die an Bauprojekten im erdnahen Orbit beteiligt waren.
In Chung-Chins Herzen herrschte Dunkelheit. Sie litt unter schweren Depressionen. Es war, als sei das Licht der Sonne aus ihrem Leben verschwunden.
Chung-Chin, steh auf und sieh dir den Himmel an.
Chung-Chin spürte sofort, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging. In ihrem unruhigen Schlaf hatte sie ein wiederkehrender Albtraum geplagt. Ein riesiges Grab stand auf einer weiten Ebene, eingehüllt in finstere Nacht. Aus dem Inneren des Grabs drang ein blaues Licht, das die Umgebung erhellte.
Dasselbe blaue Licht erhellte jetzt den Nachthimmel. Vom Balkon aus sah sie einen blauen Stern am Himmel leuchten, viel heller als die anderen Sterne.
Nach 2 Minuten hatte die Helligkeit ihren Höhepunkt erreicht und der Stern leuchtete mächtiger als ein Vollmond.
Oh, oh nein!
Cheng Xin kannte diesen Stern. 3 Jahrhunderte lang hatte die Menschheit ihm mehr Aufmerksamkeit gewidmet als jedem anderen Flecken des Himmels.
Der Stern verblasste. Sein weißes Licht wurde rot und eine halbe Stunde später war er erloschen.
Der Traum war ausgeträumt. Die Theorie des dunklen Walds hatte ihre endgültige Bestätigung gefunden.
Trisolaris ist ausgelöscht.
Jenseits der Zeit von Liu Cixin. Übersetzung aus dem Chinesischen Karin Betz. Teil 3 von 6. Mit Caroline Beer, Tanja Schleif, Michele Cucciufo, Sebastian Tessenow, Nikolaus Bender, Oliver El-Fayoumi, Sascha Chong, Sarah Liu, Dieter Schad, Ivan Robert, Michael Althausen und vielen anderen. Als Erzählerin und Erzähler Helene Grass und Daniel Rothaug. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Barbara Göbel. Regieassistenz Eva Solloch. Musik Andreas Koslik. Bearbeitung und Regie Martin Zülker. Dramaturgie Christina Hensel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2020.